scala.
Eine Sendung für all die, die in einer Mühle hocken. Wo man beim Eintritt duschen muss.
Scala. Die Leiter.
Meinst du die Leiter hebe?
Ich muss nur einmal heben.
Meinst du, sie hat genug lang?
Scala, die Leiter. Jeden Sonntag am 12. 88,1.
Just a little bit, a bit warm. Let's have a go with the Hoochie Coochie Coo.
Hallo zusammen, es ist Sonntag, der 6. Juli. Das ist Scala. Im Studio sind ja der Techniker Marco und an den Mix René und Claudia. Wir bringen heute etwas nochmal zu den Massaker in Peru. Dann noch ein Beitrag zum Urteil vom amerikanischen obersten Gerichtshof gegen die Schwulen. Und als drittes und letztes noch etwas zur Bilddokumentation gegen Isolationshaft.
We're gonna do, blues. A blues. for St. James Infirmary. Watch change. And let the fellas know that I died standing fast. We'll be right back.
Wir möchten heute nochmal zurückkommen auf die Massaker vom 18. und 19. Juni, wo das peruanische Militär in zwei Männer und einem Frauenknast bei Lima veranstaltet hat. Nach Angaben von Angehörigen und Unterstützungskomitee in Peru sind dabei fast 600 Gefangene ermordet worden. Vor einer Woche haben wir in der Skala davon geredet, dass die peruanische Regierung vorhebe, in mehreren europäischen und nordamerikanischen Zeitungen mit zahlten Inserat die brutale Vernichtungsaktion zu rechtfertigen. Letzten Donnerstag, am 3. Juli, hat der Tagi so ein halbseitiges Inserat abgedruckt, unterschrieben vom peruanischen Botschafter zu Bern, Antonio Belaunde. Anfangen tut es mit der Rede, die der Alan Garcia am 24. Juni gehalten hat, einer sogenannten Mitteilung als Volk. Am Garcia geht es dort im Wesentlichen darum, den militärischen Angriff voll zu decken und einzig das Massaker an den 100 Gefangenen im Lurigancho-Knast, wo kaltblütig geschossen worden sind, nachdem sie sich bereits ergeben haben, als Exzess zu deklarieren. Und das tönte so. Wir unterstützen die Schärfe der von der gemeinsamen Führung der Streitkräfte beschlossenen Aktion. Aber das, was darüber hinausgegangen ist, ist ein Verbrechen, das ich nicht verschweigen werde. Der Garcia hastete in dieser Mitteilung als Volk von einem Lob zum anderen über die Armee und über das Prinzip der Autorität. Er hat offenbar Schiss, als Schwächling angestellt zu werden, weil er ein paar Offiziere und Soldaten, die an dieser Hinrichtungsaktion beteiligt waren, nach ihm hat es sich um einen Racheakt gehandelt, angeblich vor Gericht stellen. Mit einer gehörigen Portion Zynismus relativiert er das Vorhaben. Zitat: Dies bedeutet nicht, den Terroristen Recht zu geben oder angesichts der Subversion schwach zu sein. Es heißt lediglich, dem Gesetz und dem Leben Recht zu geben. Oder mit anderen Worten, er lebt und hunderte von Gefangenen, Genossinnen und Genossen sind tot. Nach dem Zitat von der Garcia-Rede bringt das Inserat eine Darstellung von dem Massenmord aus Regierungssicht. Ich glaube, es erübrigt sich da, näher darauf einzugehen. Am Schluss versteigen sie sich dann auch zu massiven Vorwürfen an die beiden Guerilla-Organisationen Sendero Luminoso und Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Wir kennen die seit Jahren stereotypen Meldungen von Massaker an Bauern, angeblich durch Guerilla aus unseren Zeitungen hier. Sie werden durch die Wiederholung nicht wahrer.
Don't raise an argument, you might lose. Don't raise an argument, you might lose. Fighting all the time and losing most. Don't raise an argument, you might lose. Mohicans on the streets, children in their heads, screaming babies, wishing you dead. Don't raise an argument, you might lose. Don't raise an argument, you might lose. Babies with jackknives aimed at your face, strong-armed sailors, 19 years old. Don't raise an argument, you might lose. Don't raise an argument, you might lose. Fat boys on the corner, all well fed, wishing their mothers and their fathers dead. Now don't raise an argument, you might lose. Don't raise an argument. You might lose. Alsatians barking on every estate. Come on, help me before it's too late. Now don't raise an argument, you might lose. Don't raise an argument, you might lose. One day soon, you're gonna lose that fight. You're almost 39, and it's not right. Teach them to care, but don't be sure. If you say the wrong thing, they'll knock you to the floor. So I say now, don't raise an argument, 'cause you might lose. Don't raise an argument, you might lose. You might lose. You might lose.
Wie wir letzten Sonntag berichtet haben, hat sich die Gefangenenrevolte vom 18. Juni unter anderem gegen die Verlegung in Hochsicherheitsknast Canto Grande gerichtet. Interessant in diesem Zusammenhang ist eine Bemerkung in der jetzigen Wochenendausgabe der NZZ, wonach dieser und weitere neue Hochsicherheitsknäste noch unter der Regierung Belaunde geplant und gebaut wurden und dann zumal von der heutigen Regierungspartei APRA zusammen mit der Linken bekämpft worden sind. Wie gründlich jeweils die politische Optik ändert, wie die Seite der Barrikaden gewechselt wird, zeigt sich also nicht nur an einem Joschka Fischer in der BRD, sondern jetzt mit allerdings viel gravierenderen Konsequenzen bei der APRA mit ihrem Alan Garcia. Ein anderer Zögling von der Sozialistischen Internationalen, der Felipe González in Spanien, hat ihm ja bestens vordemonstriert, wie man das Volk mit Wahlversprechen hintergeht. Die NZZ regt sich dann im Weiteren noch darüber auf, dass sich die politischen Gefangenen in Peru offenbar derart eine starke Position herkämpft haben, dass die Regierung gezwungen war, schriftliche Vereinbarungen mit ihnen zu treffen. Dazu schreibt der Arbeiterkampf vom 30. Juni.
Die Teile der Gefängnisse, die von den politischen Gefangenen dominiert wurden, zeigten ein gänzlich anderes Gesicht als der restliche Teil der Gefängnisse. Die politischen Gefangenen organisierten ihren Lebensalltag im Gefängnis gemeinsam, vom Essen bis hin zur politischen Bildung und dem Kampf gegen die Haftbedingungen. Dominant in dieser Organisierung waren die Mitglieder von Sendero Luminoso. Durch diesen Kampf konnten die Gefangenen einen 24-Punkte-Vertrag mit der Regierung erreichen. In diesem Vertrag wurde die Selbstverwaltung innerhalb des Gefängnisses geregelt. Die Art des Einkaufs, der Essenszubereitung, der Wasser- und Krankenversorgung etc. machte einen großen Teil dieses Vertrages aus. Unter anderem wurde darin die Gefangenen als politische anerkannt. Und es wurde ebenfalls zugesichert, dass die Gefangenen nicht in ein neu erbautes Hochsicherheitsgefängnis verlegt werden.
Und zum neuen Hochsicherheitstrakt heisst es im Arbeiterkampf.
Dieses Hochsicherheitsgefängnis von Canto Grande wurde mit spanischer Hilfe gebaut. Grundlage für die Ausgestaltung dieser Hochsicherheitsanlage waren Erfahrungen aus Hochsicherheitstrakten in der BRD. Nachdem nun im Juli 1985 der Vertrag zustande gekommen war, wurde für die Gefangenen mit der Zeit deutlich, dass die Regierung im Begriff war, sie in eben diesen Hochsicherheitstrakt zu verlegen. Dort würden sie isoliert voneinander in Einzelzellen gehalten werden und der ganzen Organisation, die sie in den anderen Gefängnissen aufgebaut hatten, verlustig gehen.
Und jetzt möchten wir noch aus einem von diesen Verträgen zwischen Regierung und Gefangenen zitieren, und zwar aus dem zweiten, dem vom Oktober 1985. Der darin erwähnte Knast San Pedro ist gleichbedeutend mit dem Knast Lurigancho.
Im Gefängnis von San Pedro ist es am 31. Oktober 1985 um 13.55 Uhr zur Unterzeichnung des folgenden Vertragsprotokolls gekommen. Die Gefängnisbehörden verpflichten sich, keinerlei Repressalien auszuüben auf die des Terrorismus angeklagten Gefangenen und auch nicht auf ihre Familienangehörigen in Bezug auf den Vorfall, der Gegenstand des vorliegenden Vertragsprotokolls ist. Mit dem Vorfall ist die Ermordung von 36 politischen Gefangenen oder Kriegsgefangenen im Gefängnis von Lurigancho im Oktober 1985 gemeint. Die Gefängnisbehörden verpflichten sich, den am 17. Juli 1985 abgeschlossenen Vertrag zu respektieren, der 24 Punkte umfasst. Die terroristischen Vergehen angeklagten Gefangenen sind besondere Gefangene, aufgrund der Besonderheit ihres Vergehens. Sie erfahren eine besondere Behandlung und haben folgende Rechte: das Recht auf Leben und physische Integrität und Gesundheit, das Recht auf Meinungsfreiheit, Gedanken-, Informations- und Ausdrucksfreiheit, das Recht auf entsprechende Einrichtungen, das Recht, ihre familiären Beziehungen aufrechtzuerhalten sowie andere verfassungsmäßige und legale Rechte wahrzunehmen. Die Gefängnisbehörden sind einverstanden, die eingangs erwähnten Gefangenen im sogenannten Industriepavillon des Gefängnisses von San Pedro unterzubringen, von welchem sie nicht wieder in andere Gefängnisse überführt werden sollen.
Unterschrieben wurde ist das Abkommen unter anderem immerhin vom Justizvizeminister von Peru, Lucio Galarza Villar, und auf der anderen Seite von verschiedenen Anwälten und Anwältinnen, die die Gefangenen vertreten haben.
Who can kill a general in his bed? Overthrow dictators if they're red. Fucking amen. CIA man. Quick. Especially the ones themselves are picked. Fucking amen. CIA man. Who can plan a riot in Vietnam? Who can have the troops restore the calm? Fucking amen.
CIA
man. Who can buy a government so cheap? Change the cabinet without a squeak.
CIA.
Fucking amen.
CIA.
CIA man.
Fucking A. CIA.
Who can get a budget that's so great?
CIA.
Who will be the 51st state? Who can cipher anything with zeros? Not well known, but simply well paid heroes. Who can take the sugar from the sack? Pour in LSD and put it back. Watch republics like bananas. If they do not like their social manners, fucking amen.
CIA
man.
CIA
man. Who can train gorillas by the dozen? Send them out to kill their untrained cousins. Fucking amen. Who's the agency well known to God? The one that copped his staff and copped his rod.
CIA
man.
CIA man.
CIA man.
CIA man.
CIA man.
CIA man.
Weil die grosse Gefangenenrevolte und ihre blutige Niederschlagung während und wegen der Konferenz von der Sozialistischen Internationalen in Lima hat stattgefunden, möchten wir noch kurz auf den Club eingehen, der nicht mehr als ernsthafte Bedenken bekommen hat, wegen dem Vorgehen des Militärs und wegen der Anzahl der getöteten Gefangenen. Die folgenden Ausführungen stammen aus dem Heft Subversion Nummer 5 vom November 1982. Die sozialistische Internationale ist keine feste Einheit, kein ideologischer, politischer Block. Sie ist ein Zusammenschluss von Parteien und Bewegungen, die einen ideologischen Minimalkonsens gefunden haben und ein breites Spektrum von Arbeiter- und Befreiungsbewegungen repräsentiert. Von rechtsdemokratischen Parteien bis zu revolutionärdemokratischen Gruppen. Es ist nicht schwer, aufgrund einer solchen Minimalplattform zu allem eine oberflächliche, verbale Position zu beziehen und aus taktischen Gründen manchmal sogar Zugeständnisse zu machen. Die SPD ist die einflussreichste Mitgliedspartei. Sie schüttet etwa 60% der Finanzen der Sozialistischen Internationalen, stellt den Präsidenten und verfügt über ein wirksames ideologisches Instrument, nämlich über die Friedrich-Ebert-Stiftung. Die hat Dutzende von Tochterinstituten in der Dritten Welt, ist dabei bei Gründungen von Parteien und hat einen grossen Finanzhaushalt, noch grösser als der der SI. Das Ziel der Sozialistischen Internationalen bzw. der rechtssozialistischen Parteien und bürgerlich-reformistischen Parteien, die das Interesse des Kapitals vertreten ist, über Kontakt zu revolutionär-demokratischen Bewegungen und über die Beeinflussung der Arbeiterklasse die gesellschaftliche Basis für einen sogenannten dritten Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus zu schaffen. Das heisst, die Sozialistische Internationale empfiehlt, jeweils das Gute von diesen beiden Formen zusammenzubringen, allerdings ohne Marktinteressen der Industriestaaten zu zerkreuzen. Und der dritte Weg ist natürlich auch eine Abgrenzung gegen Kommunismus. Die Sozialistische Internationale konstituierte sich als wie neu offiziell 1951 in Frankfurt am Main. Aber das war nicht ihre Geburtsstunde. Diese geht auf die Auseinandersetzung 30 Jahre zuvor zurück, als sich neben der Komintern in Moskau in Genf der Internationale Sozialistenkongress zusammenfand. Die Arbeiterbewegung war damit auch formell in zwei konkurrierende ideologische Fronten gespalten. In Zusammenarbeit mit der englischen Labour Party wuchs der Einfluss der SPD innerhalb der Sozialistischen Internationale. Ihr gemeinsamer Plan, Integration der antagonistischen Kräfte als Vorbeugung vor sozialen Konflikten. Diese Sache war sorgfältig mit den USA und der NATO abgestimmt und in ein gemeinsames Konzept eingefasst. Die Verhärtung des Kalten Krieges wurde mit der neuen Ostpolitik verändert. Die wirtschaftlichen Kontakte dienten der Infiltration in den Comecon-Bereich, um westliche Interessen künftig dort geltend machen zu können. Die innenpolitischen Notwendigkeiten, im Wesentlichen zwei, Krisenmanagement, staatliche Planung und Anbindung des Protestpotenzials, wurden zum Modell Deutschland erhoben, dies mit dem Anspruch auf Gültigkeit im westeuropäischen Raum. Die Revolte der späten 60er Jahre wurde, soweit nicht ausgegrenzt, kanalisiert über die Gleichzeitigkeit vom Einsatz der geistigen Waffe und BKA-Kontrolle. Die Mehrdeutigkeit der SI-Politik, die 1976 in Caracas Brandt zu ihrem Präsidenten wählte, beruht auf der Einschätzung, dass, Zitat, die Ideale der Gerechtigkeit und der Solidarität zu ihrer Durchsetzung von konzentrierten Aktionen unserer Parteien in Lateinamerika und Europa bedürfen. Zitat Ende. Caracas bildete die Offensive in Lateinamerika und zwar auf folgendem Hintergrund. Die USA waren total gescheitert mit ihrer Allianz für den Fortschritt. Von Brasilien bis Chile wurde Anti-Guerilla-Krieg geführt. Die Revolte der subproletarischen Schichten wurde, zuletzt 1976 in Argentinien, militärisch zerbrochen, die Opposition zerstört. Damit war die USA abgemeldet, sie musste jedoch zugleich interessiert bleiben, die kommunistischen Bewegungen sowie die Guerilla innerhalb der Opposition, soweit sie wieder entstand, zu isolieren, das heißt eine glaubwürdige Alternative anzubieten, die die Konflikte zu befrieden suchte. Diese Voraussetzung bot die Sozialistische Internationale, zumal von Lateinamerika parallel sich die Hoffnung auf Westeuropa konzentrierten oder, wie es Brandt formulierte, Zitat, die Sozialdemokratie stellt sich als geistig-politische Strömung, als weltweite zukunftsreiche Alternative dar, Zitat Ende. Europäische Parteien konnten ohne Mühe als Anti-Yankees auftreten und taten dies entsprechend wortgewaltig. Bezeichnungen wie Mörderbande für die Pinochet-Junta, ehrlose Lumpen für die brasilianischen Diktatoren machten Stimmung, obwohl von denselben Parteien innerhalb der Regierung die Politik von Pinochet über Kredite im Internationalen Währungsfonds honoriert wurde oder mit Brasilien lukrative Atomgeschäfte vereinbart wurden. Klar war hierbei immer, dass nur solche Reformkräfte unterstützenswert sein sollten, die willens und in der Lage sind, die Ursachen bewaffneter Aufstände zu beseitigen. Dies hieß konkret Aufbau und Unterstützung sogenannt demokratisch-sozialistischer Parteien und Gewerkschaften, massive Entwicklungshilfe, Ausbildung von jungen Führungskräften und Errichtung leistungsfähiger Kommunikationssysteme. Diese Politik erreicht praktisch ihre Grenze, wo sich keine dritte Kraft installieren ließ, die geistigen Waffen stumpf wurden und die Militärs mit US-Rückendeckung zur offenen Liquidierung des Widerstandes übergingen. Mittel der Sozialistischen Internationalen waren neben den zahlreichen Missionen von Soares und González unter anderem die Friedrich-Ebert-Stiftung, die mit mehr als 200 Mitarbeitern rund um den Globus ein Netz aufgezogen hat und sogenannte Entwicklungshilfe mit Staatszuschussbetrieb auf parteiideologischer Basis. Das Kalkül dabei war, eine Mittelklasse aufzubauen, die traditionelle Rekrutierungsschicht der Sozialdemokratie, das heißt, das westeuropäische Programm auf Lateinamerika draufzusetzen, um gegen die Guerilla eine Front bilden zu können. Aber die Kalkulation war falsch. Die Widersprüche waren aus Gründen, die in der Entwicklung der Weltwirtschaft zu suchen sind, so weit eskaliert, dass die Sozialistische Internationale mit ihrer Befriedungsstrategie zu spät kam.
Quickly fading, will you ever get through? It's all a broken dream. I've lost my memory. You can't look forward and you can't go back. Stuck in the present, another one rises with a bottle in his hand. Drumming beating in the street, ring a chanting in the night. Children crying on the trains as the silence grows. My sweat is pouring quickly, will I ever get through? It's all a broken dream. It's not my memory. You can't remember and you can't forget. Stuck in the present. Shadows in the street ring an echo in the night. Traffic melting in the day as the tension grows. My pulse is getting higher. Will I ever get through? It's all a
silent dream. There are no memories. You can't jump off and you can't jump on. Stuck in the present. Soft sighs coming from within thin walls. Fingers rolling down my body. Draw a power in the night. Breathing strongly in and out as the feeling grows. My mind is drifting off. Will we ever get through? It's all a broken dream. We make the memories. You can't look back and you can't go forward. Stuck in the present. Stuck.
Seit den 20er Jahren ist in den USA das Sexualstrafrecht liberalisiert worden. Am letzten Montag hat der Oberste Gerichtshof ein Grundsatzurteil gefällt. Der Gerichtshof hat das Recht der einzelnen Bundesstaaten bestätigt, widernatürliche Unzucht zwischen einverstandenen Erwachsenen mit langem Knast zu strafen. Im Staat Georgia wird das dann so definiert.
Eine Person begeht den Verstoß der Sodomie, wenn sie sexuelle Handlungen ausübt oder hinnimmt, an denen das Geschlechtsorgan einer anderen Person und der Mund oder Anus einer anderen beteiligt sind. Wer wegen Sodomie verurteilt wird, soll mit einer Gefängnisstrafe von nicht weniger als einem Jahr und nicht mehr als 20 Jahren bestraft werden.
In 20 anderen Staaten heisst es ähnlich und in 5 ist es ausdrücklich gegen die Schwulen gerichtet. Der Staatsanwalt Hobbs befürchtet, dass wenn der Oberste Gerichtshof zugunsten der Schwulen entscheidet, die berühmte Büchse der Pandora aufgemacht werde. Und darunter versteht er die Legalisierung der Polygamie, vom Inzest, der Prostitution und der Heirat von Schwulen, Lesben und Jugendlichen. Er hat sogar die Vision, dass die Gesellschaftsordnung umgewälzt wird. In der Begründung vom Obersten Gericht heisst es dann auch:
Der Antragsteller wünscht, wie vor ihm schon das Appellationsgericht, dass wir das Grundrecht auf die Ausübung der homosexuellen Sodomie verkünden. Hierzu sind wir keineswegs bereit.
Der Gerichtshof besteht aus auf Lebenszeit gewählten Richtern, die jetzt von der Administration Reagan durch ultrakonservative Richter ersetzt werden.
Yeah! across the table from the gambler with the red scar eyes. Not saying nothing, checking out each other's size. He's not too bad, warm shit just filled his shoes. I'm sitting across the table and drinking up this bad man's news. Sitting across the table from the man that broke my wife. Got a high, made her crazy, cut her heart out with a knife. Love to rip his head off and keep it in a jar. He's just across the table and I might not wait that far. I'm a star. I'm a star.
Baby, you know. Talking to each other.